Die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die heutige Predigt möchte ich mit einem kleinen Rückblick in die Geschichte beginnen. Und zwar ins Jahr 1556, schon lange her. In diesem Jahr dankte Kaiser Karl V. ab und übertrug seinem Sohn Philipp den spanischen Thron. Und er tat das nicht, ohne dem jungen Mann drei Ratschläge mitzugeben, die er in den Zeiten seiner künftigen Regentschaft stets beherzigen sollte. Erstens, ein Herrscher darf sich von niemandem abhängig machen. Zweitens, er soll sich in allen Dingen darum bemühen, Gerechtigkeit zu üben. Und drittens, er soll niemandem trauen. Philipp nahm diese Worte seines Vaters sehr ernst. Es wird überliefert, dass er sie fein säuberlich auf einem Zettel notiert hat, den er Zeit seines Lebens bei sich getragen haben soll. Aber für das Beherzigen dieser drei Ratschläge hat er auch einen hohen Preis bezahlt. Die Atmosphäre rund um diesen Mann, von dem man sagte, dass in seinem Reich die Sonne niemals unterging, wurde immer kälter und wie er lebte, so ist er auch gestorben. Sehr mächtig, aber auch sehr einsam. Traue niemandem. Wie klingt dieser Satz in Ihren Ohren? Angesichts der zahlreichen Missbrauchsskandale, zum Beispiel, die in den vergangenen Jahren aufgedeckt wurden, könnte man ja sagen, Misstrauen ist vielleicht gerade in unserer Kirche mehr als angesagt. Und für Misstrauen, Hand aufs Herz, gibt es ja auch gute Gründe. Und trotzdem macht Misstrauen sehr einsam. Und es zeugt von einem negativen Menschenbild. Wenn ich allen Menschen misstraue, gehe ich davon aus, dass sie alle selbstsüchtig, unzuverlässig, sprunghaft, verführerisch und verführbar sind und vor allen Dingen treulos. Komme ich zur biblischen Geschichte, die im Mittelpunkt des Palmsonntags steht. Und wenn man sie mal vor der Frage des Vertrauens und des Misstrauens liest, könnte diese Geschichte tatsächlich eine Geschichte sein, die dafür plädiert, dass im Misstrauen das Heil liegt. Es ist die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem. Wir hören sie in der Fassung, die der Evangelist Johannes erzählt. Ich lese uns einen Abschnitt aus dem 12. Kapitel des Johannesevangeliums. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Soweit unser heutiger Predigttext. An keiner anderen Stelle wird in den Überlieferungen des Neuen Testaments berichtet, dass Jesus so bejubelt worden wäre, wie in diesem Moment. Sein Auftreten in Galiläa war zwar auch imposant, aber Galiläa, Hand aufs Herz, das war Provinz. Die Orte Nazareth und Kapernaum waren kleine, unbedeutende Dörfer. Aber Jerusalem, auch noch zur Zeit des Passafestes, das war eine ganz andere Hausnummer. In der Stadt pulsierte das Leben, es drängten sich die Pilger aus aller Herren Länder. Da zeigte auch die römische Besatzungsmacht erhöhte Präsenz und Wachsamkeit. Sogar der Statthalter Pontius Pilatus reiste zum Passafest regelmäßig nach Jerusalem, machte sich auf den Weg von seinem Regierungssitz in Caesarea, um gegebenenfalls militärisch eingreifen zu können, falls die Feierlichkeiten aus dem Ruder laufen sollten. Mitten in dieser aufgeladenen und brodelnden Stimmung erscheint nun Jesus von Nazareth. Nichts könnte den römischen Behörden und auch dem jüdischen Hohen Rat in dieser Situation ungelegener kommen. Jesus ein Sicherheitsrisiko. Im benachbarten Bethanien, darauf weist unser Predigtext hin, hat er mächtig Aufsehen erregt. Einen Verstorbenen hat er dort zum Leben erweckt, genauer gesagt, eine Leiche aus dem Grab geholt, bei der bereits die Verwesung eingesetzt hatte. Die Nachricht vom Wundertäter hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet und in Jerusalem natürlich, wie sollte es anders sein, für Gesprächsstoff gesorgt. Und nun kommt dieser Jesus selbst in diese vibrierende Stadt, ein Auftritt, der sogleich höchst unterschiedliche Reaktionen ausgelöst hat. Das Volk jubelt und bereitet dem Mann aus Nazareth einen begeisterten Empfang. Palmzweige werden geschwenkt wie beim triumphalen Einzug eines Herrschers. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Den Pharisäern dagegen ist weniger zum Jubeln zumute. Sie verfolgen das wilde Treiben mit finsteren Blicken. Diese Massenhysterie übertrifft ihre schlimmsten Befürchtungen. Resigniert stellen sie fest, alle Welt läuft ihm nach. Und schließlich die Jünger Jesu. Sie sind irritiert. Warum reitet Jesus auf einem Esel? Das ist einer nicht würdig, das wirkt ja geradezu bescheiden und unspektakulär. Eigentlich müsste er ein Pferd reiten, ein prächtiges, geschmücktes Streitross. Und noch etwas ist seltsam. Jesus winkt nicht ins Publikum, er jubelt nicht den Menschen zu, er spricht noch nicht mal zu ihnen, nimmt keine Huldigungen entgegen. Er verhält sich geradezu einsilbig. Die Jünger hatten sich mehr erhofft und sind enttäuscht. Und diese Enttäuschung setzt sich fort, ja, sie erfährt bald eine ungeahnte und dramatische Ausweitung. Kaum ist die erste Euphorie verebbt, geht die Erfolgskurve des Heilsbringers steil nach unten. Er wird verhaftet und vor Gericht gestellt. Er wird geschlagen und bekommt eine Dornenkrone aufs Haupt gedrückt. So entehrt und gedemütigt präsentiert ihn der römische Statthalter dann der Volksmenge. Und sie, die kurz zuvor noch Hosianna gerufen hatten, rufen jetzt: Weg mit dem! Kreuzigt ihn! Was hatte Karl V. seinem Sohn Philipp ins Stammbuch geschrieben? Traue niemandem. Der Ablauf der Geschehnisse in Jerusalem wirkt wie eine Bestätigung, dass Menschen einfach nicht zu trauen ist. Zuneigung verwandelt sich in Hass. Der Grund dafür ist einfach. Jesus hatte ihre Erwartungen nicht erfüllt. Statt den Römern die Stirn zu bieten, lässt er sich wie ein wehrloses Schaf zur Schlachtbank führen. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Mit Verlierern möchte man ja nichts zu tun haben. Ob in der Politik oder im Showbusiness oder im Sport, ganz gleich, wohin man schaut, überall liegen Hosianna und kreuzige ihn gefährlich nah beieinander. Und ich denke, das ist ein kleines Beispiel dafür, wenn man sich so Trainerentlassungen im Fußball anguckt, merkt man, dass die Heilsbringer auch ganz schnell wieder abgesägt werden. Und noch weitaus beschämender als das Verhalten des Volkes ist das der Jünger. Die hauen nämlich einfach ab. Und Simon Petrus, ja, der beste Freund Jesu, so würde er sich zumindest selbst bezeichnet haben, der lügt sogar, was das Zeug hält, nur um seine eigene Haut zu retten. In der Stunde der Not lassen die engsten Gefährten ihren Meister schmählich im Stich und tauchen ab. Jesu Geschichte, die in Galiläa begann und beim Einzug in Jerusalem ihren Höhepunkt erreichte, endet also mit einer krachenden Niederlage. Martin Buber hat einmal den schönen Satz gesagt: Erfolg ist kein Name Gottes. Erfolg ist kein Name Gottes. In Ergänzung dazu könnte man formulieren: Jesus war kein Erfolgsmodell. Mir fallen dabei auch Verse von Erich Kästner ein, die genau das ausdrücken. 2000 Jahre sind es fast, seit du die Welt verlassen hast, du Opferlamm des Lebens. Du gabst den Armen ihren Gott, du littest durch der Reichen Spott, du tatest es vergebens. Jesus war kein Erfolgsmodell. Und wenn die Pharisäer bei seinem Einzug in Jerusalem kurzfristig aufstöhnten, siehe, alle Welt läuft ihm nach, konnten sie sich doch schon wenig später beruhigt zurücklehnen. Die Welt lief ihm nicht nach. So schnell die Euphorie aufgeflammt war, so rasch war sie auch wieder verflogen. Und bis heute, liebe Gemeinde, kann ja keine Rede davon sein, dass alle Welt Jesus nachläuft. In diesen Tagen ist es ja eher das Gegenteil. Allenfalls wird er gewürdigt im Stile von Erich Kästner als ein Gutmensch, der mit seinen Träumen an der rauen Wirklichkeit gescheitert ist. Aber ihm nachzulaufen, das kommt doch vielen Menschen heute nicht mehr in den Sinn. Ganz im Gegenteil. Sie wenden sich ab. Und viele waren es ja nie, die sich an ihn hängten. Auch schon aus dem Grund, weil Jesu Ruf in seine Nachfolge alles andere als einladend klingt. Matthäus Evangelium sind uns die folgenden Verse überliefert. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's erhalten. Ein deutliches Signal. Es nimmt die Realität unserer Welt ernst und lässt sich schon deshalb von Schwärmerei und palmenschwenkenden Hurrageschreien nicht beeindrucken. Und trotzdem, anders als der Vater von Philipp, suchen wir den Rat, traue niemandem bei Jesus völlig vergeblich. Ganz im Gegenteil. Sein ganzes Leben ist nichts anderes als eine einzige Einladung zum Vertrauen. Zum Vertrauen auf ihn und sein Wort. Zum Vertrauen auf den himmlischen Vater und seine grenzenlose Liebe zu all seinen Geschöpfen. Denn, so könnte man mit einem modernen Sprichwort sagen, wer etwas nicht will, der sucht Gründe. Wer etwas will, sucht Wege. Und Gottes Liebe sucht keine Gründe, sondern sie sucht Wege. Wege zu uns und Wege, die wir gehen können, in die Gemeinschaft untereinander. Jesus hat stets Wege zu Menschen gesucht. Und wenn es je einen vertrauensseligeren Menschen gegeben hat, in des schönsten Wortes Bedeutung, dann war es Jesus. Aber er hat nicht nur Gott vertraut, er hat auch Menschen Vertrauen entgegengebracht. Vor allen Dingen seinen Jüngern, obwohl die ihn ja so oft enttäuscht haben. Immer wieder hat er ihnen ihr Versagen nachgesehen und sie in seinen Dienst gerufen, bis heute. Und er traut ja auch uns zu, in seinem Sinne zu wirken, Salz der Erde zu sein, Licht der Welt. Trotz aller Unzulänglichkeiten, trotz unserer Zweifel und Schwäche, um die er weiß und die uns ja in keinster Weise von den Menschen damals unterscheiden. Und vielleicht brauchen wir in diesen Zeiten, in denen so vieles bröckelt, was uns selbstverständlich erschien in Kirche und Gesellschaft, dieses Vertrauen ja ganz besonders. Und Vertrauen, sage ich immer, ist eine Investition in Zukunft. Vertrauen ist ja nicht nur der Weg Jesu zu den Menschen, sondern Vertrauen, und das zeigt sich nicht nur im Glauben, sondern das zeigt sich ja in allen Dingen, Vertrauen schafft neue Wege. Das zeigt sich schon bei ganz einfachen Dingen, wenn man Kindern zum Beispiel das Radfahren beibringt, die sich erstmal gar nicht vorstellen können, dass sie auf dem Rad sitzen können, ohne dass es umfällt. Wenn man ihnen Vertrauen entgegenbringt und sagt, du schaffst das, dann werden sie es versuchen und sie werden es schaffen. So wie wir alle irgendwann mal Fahrradfahren gelernt haben, gehe ich zumindest davon aus. Und genauso ist es ja auch im Glauben, wo sich Menschen in der Nachfolge Jesu Christi auf den Weg gemacht haben, eröffnen sie sich und anderen neue Horizonte, neue Möglichkeiten und neuen Lebenssinn. Die Geschichte vom Palmsonntag, die zeigt mir, dass das Vertrauen Jesu Christi in uns etwas ist, was bleibt, trotz all der schrecklichen Konsequenzen, die es für ihn ja am Karfreitag hatte. Und ich verstehe diese Geschichte auch als Ausdruck des Zutrauens in uns, dass wir mit der Sicherheit dieses Vertrauens im Rücken unser Leben als Christinnen und Christen gestalten sollen und auch können, dass wir Wege suchen, um uns als Kirche des Vertrauens, der gegenseitigen Fürsorge und der Verantwortung für unsere Welt zu entwickeln. Nicht wegzugucken. Natürlich gibt es immer auch Punkte, wo man misstrauisch sein muss. Aber am Ende sollte das Vertrauen stehen. Das Vertrauen, das Hoffnung schafft und Kraft zur Gestaltung von Zukunft. Trau niemandem ist in meinen Augen kein guter Vorsatz. In meinen Augen wäre das als Motto, als Lebensmotto von uns Christinnen und Christen eher eine Kapitulation. Botschaft des Palmsonntag lautet in meinen Ohren vielmehr: Wage es zu vertrauen. Vertrauen eröffnet neue Wege. Diesen Satz möchte ich uns mitgeben in die stille Woche. Testen Sie ihn mal aus, ob er für Sie gilt, für euch gilt, ob er Sie trägt, ob er Ihnen ja neue Möglichkeiten eröffnen kann, Ihnen und den Menschen, denen Sie begegnen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.